Vielen Dank, ich bin gerne hier bei dir. Wir haben immer mal zusammengearbeitet mit dem Brian. Es war jeweils gut, manchmal auch schwer. Brian ist ein Wilder und ein leidenschaftlicher Mann und er tut einen wunderbaren Dienst für unser Land. Ich freue mich, Brian, über dich und was hier durch deinen Dienst nach Deutschland geht und auch noch darüber hinaus. Ich bin heute früh losgefahren, war bei uns eine geschlossene Schneedecke im Schwarzwald. Und hier bei euch ist schön, blüht schon, blühen die Bäume und es ist auch so ein Zeichen für Deutschland. Wir kommen heraus aus dem Winter, der Frühling hat begonnen. Die Herrlichkeit Gottes kommt ins Land. Also das Thema des Tages, es wird um diese geistliche Vaterschaft von uns persönlich gehen, unsere Beziehung zum Vater und unsere Aufgabe als geistlicher Vater und als geistliche Mutter für Deutschland einzutreten. Geht das? Gut. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich an dem anknüpfen, was Brian eigentlich jetzt schon während der Anbetung reingebracht hat. Es geht um unseren Stand. Ich kann das. In Jesus. Und dabei, ich denke, ganz Deutschland geht in eine Wende hinein. Über Jahre haben wir so gedacht, gesprochen, auch gelehrt über das, was wir tun im Reich Gottes, wie wir uns auch anstrengen und es geht vielmehr darum, wer wir sind. Und wenn wir so sind, wie es Gott gefällt, dann kommt seine Herrlichkeit, kommt seine Gegenwart und die Dinge passieren wie von alleine. Bei der Urgemeinde war das so, als sie so in die Fülle des Heiligen Geistes hineinkamen, dann heißt es, und Gott trat täglich hinzu. Gott tut etwas. Ich möchte euch ein schönes Beispiel erzählen aus der letzten Zeit, was in die Richtung geht. Gott hatte uns und dann auch durch zwei Propheten sehr deutlich gesagt, fahrt mit einer Gruppe von geistlichen Vätern und Müttern nach Israel und ehrt die geistlichen Väter und Mütter dort. Also fahrt dahin und ehrt den älteren Bruder. Und wir haben dann eine kleine Gruppe von 31 Vätern und Müttern zusammengestellt und sind dahin gefahren nach Israel. Sie haben für uns ein Hotel gemietet auf den Karmelbergen und da kamen wir mit etwa 30 geistlichen Vätern und Müttern aus Israel zusammen. 26 waren messianische Juden und 4 waren arabische Christen. Allein das war schon gut, dass sie so in dieser Einheit zusammenkamen. Und wir hatten kein Programm, sondern wir haben nur die Gegenwart Gottes herabgerufen und wir haben sie geliebt und geehrt. Es ging auch nicht um Buße wie sonst immer und auch nicht um frommes Programm, sondern nur einander von Herzen ehren. Und während wir das getan haben, kam die Herrlichkeit Gottes. Es war so stark. Man hat das fast nicht ausgehalten. Und diese israelischen Väter waren so ergriffen, dass sie sich hingekniet haben und uns die Füße gewaschen haben. Also als Hiob für seine Freunde betete, wandte Gott sein Schicksal. Und wir glauben, dass es in der geistlichen Welt, in Israel und in Deutschland Gewaltiges bewirkt hat. Also wir haben nicht viel getan, wir waren nur lieb zu ihnen. Und sie waren lieb zu uns und wir haben einander geehrt und positiv zusammengesprochen. Und wir glauben, es hat in der geistlichen Welt eine absolute Wende gegeben. Kurz darauf ist unser Bundespräsident nach Auschwitz gefahren und hat um Vergebung gebeten, etwa 14 Tage später. Er hat dort das Protokoll durchbrochen, hat gesagt, ich will alle diese Zeugnisse sehen, ich will die Haare und die Brillen und die Zahnbürsten und all das sehen, was da noch von diesen Juden in bergeweise da liegt, Schuhe und so. Berge, Berge von Haaren. Ja, und kurz darauf war er eingeladen in die Knesset und hat in Deutsch dort gesprochen, unser Bundespräsident, und er wurde mit stehendem Applaus bestätigt von der israelischen Regierung. Plötzlich ändert sich etwas. Jetzt in Kürze kommt der israelische Präsident zu Herrn Köhler und es beginnt etwas auf einer Herzensebene zwischen den Ländern. Plötzlich haben wir gehört, dass die evangelische Landeskirche sagt, wir müssen durch zwei Bischöfe, wir müssen uns öffnen für eine Beziehung zu Israel. Und wir müssen die messianischen Juden anerkennen. Also so etwas gab es noch nie. Und plötzlich werden im Islam Dinge aufgedeckt, die so gegen uns und gegen das Christentum gerichtet waren. Auf der anderen Seite hören wir, wie viele islamische Menschen, auch Geistliche, plötzlich zu Jesus finden. In eigenartigen Situationen in Afghanistan, ich war 6 Jahre in Afghanistan, wo alles so wie verschlossen war, auf einmal ein Hunger nach Jesus und nach Bibeln. Im Iran eine geheime Untergrundkirche, die immer stärker wird. Im Irak, neben all dem Elend, eine wachsende christliche Gegenbewegung und Kraft. Also Gott tut Gewaltiges, indem wir in seinen Willen hineinkommen, in seine Pläne. Mhm. Wie wird man so, dass Gott sagt, jetzt fühle ich mich wohl in ihrer Mitte? Es geht immer darum, dass Gottes Gegenwart in unsere Mitte kommt. Spüre, sie war heute früh bei der Anbetung sehr stark hier drin. Wie wird man so? Ihr persönlich oder ihr in eurer Gemeinde oder wo in eurem Umfeld, wir werden so, indem wir Jesus in unser Herz hineinnehmen, in einer noch viel tieferen Weise als bisher. Ich glaube, für viele von uns bedeutet das eine neue Bekehrung. Also noch einmal uns völlig Jesus ausliefern und ihn ganz neu zum Herrn über alles machen. Über jede kleine und große Situation eures Lebens. Und nichts mehr ohne Jesus tun. Also nichts mehr, auch nicht die Kleinigkeiten. Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und aus Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, also was rein menschlich ist, weltlich, so menschlich, wie wir sagen, normal, das ist Fleisch. Und Fleisch hat keine Berechtigung, keinen Zugang zum Reich Gottes. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also unser neu geborener Geist verbindet sich mit dem Geist von Jesus. Es kann sein, dass bei vielen, vielleicht heute oder in dieser Zeit jetzt, noch einmal ein richtiger geistlicher Neuanfang geschieht. Bewusst sagen wir, Herr, ich brauche einen ganz neuen, erweckten Geist. Der, ein Geist, der absolut hungrig wird nach den geistlichen Dingen. Der immer mehr weltliches, menschliches, traditionsgeprägtes hinter sich lässt, um offen zu werden für Himmlisches, für Übernatürliches, für diese Größe Gottes. Paulus nennt unser Lebensziel in Galater 2,20, die Stelle kennt ihr, da heißt es, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. So dass wir gleich fragen, bist du schon gestorben? Also hast du dem Tod des alten Menschen in dir zugestimmt? Hast du vielleicht sogar richtig gesagt, Herr, ich habe so lange aus mir selber gelebt oder ausgerichtet auf das, was andere denken und erwarten. Und das ist nicht das eigentliche Leben. Zu mir hat Gott einmal sehr deutlich gesagt, Christoph, du lebst verkehrt, mit einer hörbaren Stimme. Und ich war damals kirchlicher Christ Und ich wusste, das war mit absoluter Autorität gesprochen. Ich muss ein neues Leben beginnen. Und das müssen wir alle. Also es könnte sein, dass mancher heute sagt, in mir lebt noch zu viel Fleisch. In mir lebt noch zu viel von dem alten Menschen. Ich möchte das niederlegen. Ich möchte in dieses neue Leben aus dem Geist herauskommen. Die Briefe von Paulus sind voll von Aufforderungen, lebt doch endlich im Geist. Verlasst doch das falsche Leben. Ihr könnt euch selber mal fragen, wie verhalte ich mich in Krisensituationen? Also wenn wir so in frommen Kreisen zusammen sind, dann ist ja alles ganz gut. Aber wie lebst du in Krisensituationen, wenn was Schlimmes passiert? Ein Autounfall oder ein Todesfall oder ein Krankheitseinbruch oder eine finanzielle Not. Was steht dann in dir auf, in deinem Herzen? Panik, Angst, Verunsicherung, Anklage? Oder steht dann dieser Jesus in dir auf, der zu dir sagt, es läuft alles richtig, ich habe alles im Griff, mach dir keine Sorgen? Oder steht dann sowas wie ein gewaltiger Glaube auf, jetzt erst recht? Vielleicht ein Wort aus der Bibel, wo du weißt, jetzt bewährt sich das Wort Gottes in meinem Leben. Wir waren einmal so als Werk in einer blöden Anklagesituation. Wir wurden von anderen Christen verklagt und mit Geldforderungen belegt. Und also es war echt, es sah aussichtslos aus. Und immer wenn dann kommt ja in einem Ärger und Enttäuschung und Angst auf, und das kennt ihr ja alles. Und dann haben wir geübt, richtig im Team geübt, und haben gesagt, in so einer Situation schalten wir sofort um auf eine Verheißung, und wir hatten uns auf eine geeinigt aus Psalm 55. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Der wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also gut, wir haben gesagt, wir sind die Gerechten, gerecht durch Jesus. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Wir werfen alle unsere Anliegen immer wieder auf den Herrn. Wir lassen sie nicht in uns rein. Und auf eigenartige Weise hat sich das Blatt plötzlich gewandt. Also eigenartig menschlich gesehen, geistlich gesehen, hat das eine kleine Zeit gedauert, und dann kam das. Plötzlich hat sich das Blatt für uns gewandt. Wir haben einen riesigen Geldbetrag bekommen, den wir den anderen geben konnten, damit sie ruhig waren. Und es war einfach eine göttliche Lösung. Oder noch ein Beispiel aus unserem Team. Einer unserer Mitarbeiter hat plötzlich Diabetes bekommen. Und zwar fast von heute auf morgen. Und er wurde schwach, und der Zucker- und Wärmehaushalt hat nicht mehr funktioniert, und Schlaf hat nicht mehr funktioniert, und alles, was dann so einbricht. Und dann hat er begonnen zu kämpfen, und wir auch mit. Und der Kampf hat vielleicht 2 Monate oder 3 gedauert. Plötzlich haben sich seine Zuckerwerte so verändert, dass er nicht mehr spritzen muss. Er hat sonst 4-mal am Tag gespritzt. Und alles war wieder im Lot. Die Ärzte haben gesagt, sie werden Diabetiker sein bis zum Ende ihres Lebens. Aber wir haben den Heiler in uns. Jesus. Und wir haben seine Verheißungen. Also Jesus und sein Wort zusammen. Jesus in uns, leben mit ihm. Und leben mit dem Wort ist der absolute Sieg. So brechen wir in jeder Situation durch. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, also in Jesus seid, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch gegeben. Das ist die absolute Vollmacht, die er uns gibt. Und so ähnlich wird unser Leben aussehen in Zukunft. Ich glaube, dass Gott in Deutschland, also hier und an vielen anderen Orten, Ich war kürzlich in Halle und habe auch vor so einer Gruppe von geistlichen Vätern gesprochen und sie waren eifrig und willig, diesen Stand einzunehmen. Gott baut eine Armee von Männern und Frauen des Glaubens auf. Männer und Frauen mit dem Geist der Vaterschaft. Vaterschaft heißt Verantwortung nehmen für die Familie und in dem Fall für das Land. Vaterschaft heißt gegründet sein im Vater und wissen, wer wir sind. Und es wird sehr schön werden, auch sehr spannend, weil Gott wird sich durch diese Leute verherrlichen. Wie eine neue Gruppe von Christen, eine neue Spezies, die feststehen im Glauben. Frag dich mal, wie lebst du? Lebst du weltangepasst oder menschenangepasst oder angepasst an deine Situation, an deine Umstände oder gar unter Druck und Lüge des Teufels? Ich gebe zu, wir werden stark angegriffen. Das gehört mit dazu. Also der Teufel mobilisiert alles, um uns zu entmutigen oder um uns zu schwächen und uns diese Berufung wieder wegzunehmen, weil er merkt, jetzt wird es ernst, jetzt stehen die auf. Also wir werden angegriffen und jeder Angriff muss uns dienen, muss uns auf eine höhere Ebene des Glaubens bringen. Also jeder Angriff wird verbunden sein mit einer Erfahrung des Glaubens, mit einem Durchbruch und einem Sieg. Und danach sind wir ein Stück höher. Und dann kommen wir noch höher. Also wir kommen auf die Ebene des Geistes. Ich werde euch das noch näher erklären. Wir kommen auf die Ebene, wo der Himmel ein Stück runterkommt. Also wo Himmlisches in unser Leben hereinfließt. Wir kommen auf die Ebene von Glaubensdurchbrüchen und Siegen, die wir vorher nicht hatten. Wir kommen auf eine neue Ebene von sehr starker Salbung. Aber immer so ein bisschen verrückt im Vergleich zur Welt. Also wir werden etwas komische, eigenartige, abgehobene Leute sein. Wie kommen wir dahin? Entscheidend ist einmal, ob du das wirklich willst. Weil das heißt, du musst mit vielen Dingen deines bisherigen Lebens Schluss machen und wie einen neuen Lebensstil entwickeln. Das Gute daran ist, du musst es nicht selber machen. Jesus in dir, in deinem Geist, entwickelt einen neuen Lebensstil. Du musst es ständig nur bejahen und im Glauben ergreifen. Sagen, ja, danke Jesus, du bist mit mir, du gehst mit mir durch diese schwierige Situation in meiner Familie und in meiner Gemeinde und du wirst dich darin verherrlichen und dann werf dir gleich ein paar Bibelworte hinterher. Ich werfe mein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich werde also in Zukunft stark belohnt werden. Bin schon gespannt auf die Belohnungen, die da ausstehen. Und also du lebst mit einer gewaltigen Erwartung an Übernatürliches. Es beginnt auch damit, wir führen das heute im Laufe des Tages weiter aus, du kommst heim in die Arme des Vaters. Du bist nicht mehr so ein Blatt im Wind. Du bist nicht mehr allen Umständen ausgeliefert, sondern du erlebst tatsächlich in schwierigen Situationen, ich gehe zum Vater, der legt seine Hand um mich, der spricht in meinen Geist hinein, was er alles für mich vorbereitet hat und wie er sorgen wird und wie ich mich nicht in Resignation oder sowas fallen lassen muss, sondern wie er mich heilt, wie er mich trägt. Jesus in uns, die Liebe des Vaters, die zu uns kommt, wo wir nicht mehr auf uns selber, sondern auf Jesus und den Vater ausgerichtet sind, das wird ein völlig neues Leben sein. Und das ist nur der Anfang. Also ich rede erstmal so, wie jeder Einzelne in sich verändert wird. Und dann kommt die Berufung. Weil Vaterschaft, Mutterschaft, auch Sohnschaft, Tochterschaft ist eine Berufung. Wir treten in eine sehr starke Berufung für unser Land ein. Und dieses Leben im Geist ist frei von Anstrengung oder Druck oder frommen Gesetz. Du musst da gar nichts erfüllen und dich anstrengen, sondern du weißt, Jesus in mir verändert mich. Jesus in mir macht mich zu einem liebenden, freundlichen Ehemann oder Ehefrau. Ja, Jesus in mir und was ich dann weitergebe in meine Familie, heilt unsere Kinder. Ich wollte, ich hätte noch mal kleine Kinder. Also Kinder vielleicht so von einem Jahr ab. Und ich würde Tag aus, Tag ein mit ihnen über Jesus in ihnen reden. Und sie völlig anders erziehen, als wir das gemacht haben. Wir haben sie mehr oder weniger weltlich erzogen und dann noch ein bisschen ein Abendgebet und so ein paar liebe Dinge gesagt. Aber das ist nicht das eigentliche geistliche Leben. Und wenn Kinder ganz anders aufwachsen, wird in ihnen, also die müssten sich etwa mit anderthalb oder mit zwei, würde ich sie in die Bekehrung reinführen, in die Erfüllung im Heiligen Geist. Ja. Das ist das Normale. Ja. Und alles, was nicht so läuft, ist unnormal und ist weltlich geprägt und traditionsgeprägt. Und das bleibt alles hinter uns. Gott holt das irgendwie nach. Also wir haben das nicht gemacht. Unsere Kinder sind eben so pseudo-christlich aufgewachsen. Und wir haben sie, jetzt sind sie erwachsen, und wir haben sie in Einzelheiten um Vergebung gebeten. Gesagt, wir haben euch falsch erzogen. Wir haben nicht Jesus total in euch etabliert. Ihr habt es nicht von klein auf gelernt, allein aus Jesus zu leben. Aber der Herr wird das korrigieren und er wird das nachholen. Kannst mal so dir selber die Frage stellen, lebe ich ganz aus Jesus? Beziehe ich ihn wirklich in alles ein? Vertraue ich ihm die kleinen und die großen Situationen meines Lebens an? Wird es mir wie zur Angewohnheit, dass ich nichts mehr ohne ihn tue? Keine Autofahrt, keinen Einkauf, kein Gespräch, kein Telefonat ohne ihn. Also wir beziehen ihn in alles ein und wir kriegen immer größere Ohren zum Himmel hin. Während wir telefonieren, hören wir, was er nebenbei sagt. Dann sagt er, werd mal weich in deinem Ton. Sag das mal anders. Sag das mal liebevoll. Es geht gar nicht darum, dass du recht hast, sondern es geht darum, dass meine Liebe rüberkommt. Es geht darum, dass du ein Mann und eine Frau der Versöhnung bist. Es geht darum, dass durch dich Jesus durchscheint. Das ist unsere Berufung. Dass Menschen, wenn sie dir begegnen, dass sie etwas von Jesus sehen oder hören, spüren. Ich glaube, wir gehen in eine Zeit hinein, wo immer ihr seid, in der S-Bahn oder beim Einkaufen oder im Büro, wo Menschen mehr und mehr zu euch kommen und sagen, ich sehe, du hast was Besonderes. Sag mir dein Geheimnis. Und dann wirst du sagen, ja, einfache Sache. Es ist Jesus in mir. Das ist das Geheimnis. Paulus sagt es ja im Kolosserbrief. Er sagt, das Geheimnis, was über die Jahrhunderte verborgen war, jetzt ist das offenbar geworden. Es ist Jesus in uns, die Erwartung und Hoffnung auf Herrlichkeit. Also mit Jesus in dir wird man Herrlichkeit sehen. Jesus sagt im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, ich habe ihnen deine, also des Vaters, Herrlichkeit gegeben. Hast du sie empfangen? Das hat alles damit zu tun, indem du sagst, ja, ich lebe das. Ich bejahe es. Ich glaube es. Jesus wohnt in mir. Also das ist nicht mehr primär ein Kopfwissen, indem ihr es hört, ist es erstmal Kopfwissen. Aber indem ihr beginnt, es zu bejahen und es zu leben, wird es Herzensinhalt. Und ihr werdet von innen her verändert. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist ein völlig anderes Leben. Es ist, ich muss sagen, es ist etwas sehr Entschiedenes. Am liebsten würde ich sagen, etwas Radikales, aber es ist kein so gutes Wort. Aber ihr wisst, eine vollkommene Entschiedenheit, dass du zu dir selber sagst, ich möchte so ein Mann, eine Frau sein, die Jesus widerspiegeln, die Jesus total im Herzen haben. Mit allem, was dazugehört. Und mit Jesus in dir, dann kommt noch der Heilige Geist dazu, wird eine Dimension von Klarheit, von Liebe, von Kraft, von Vollmacht in dir aufstehen, die über alles bisherige hinausgeht. Möchtest du das? Ja. Ich glaube, dass Gott in Deutschland eine völlig neue Generation von Christen aufstehen lässt. Ja. Wir wollen das nochmal ganz kurz darstellen, demonstrieren. Ich brauche ein paar Männer dazu. Könnt ihr bitte mal dazu herkommen? Weil man muss sich das ein bisschen vorstellen. Gut, im Moment reicht's. Ich hole dann noch weitere. Kannst dich mal auf den Boden setzen, bitte. Also das ist der Körper und das ist die Seele. Oder kommt noch ein kleines bisschen, dass die euch da sehen können, da hinten. Und unser Leben wird, solange wir nicht bekehrt sind, die Person ist nicht bekehrt, sie hat zwar einen Geist, aber der spielt keine Rolle. Bestenfalls ist er offen für Esoterik, also für ungöttliche Dinge oder Okkultismus oder solche Dinge. Dazu ist unser menschlicher Geist fähig, die dunklen, negativen Dinge aufzunehmen. Also das ist der Körper und das ist die Seele. Und die Seele besteht aus Wille, Gefühl und Verstand. Und die zwei entscheiden alles, wie sie leben. Der Geist spielt keine Rolle. Also wenn ein Bedürfnis nach Liebe da ist, dann sagt die Seele zum Körper, gut, wir gucken uns mal so einen schönen Liebesfilm an oder wir gucken mal ins Internet, vielleicht gibt's was Schmutziges zu sehen oder so. Die machen das alles miteinander. Es gibt 8 Millionen schmutzige Spots im Internet. Also da muss man ja was finden. Und das ist das Leben in Deutschland. Gut, nun kannst du dazu kommen. So, jetzt kommt Jesus in das Leben. Der Geist steht auf, aber er wird zugleich nach Hause geschickt. Du bist unbrauchbar, kannst gehen. Kommst du? Wir kriegen einen neuen Geist. Also der alte Geist, den wir hatten, ist unbrauchbar. Kommst du bitte hier in die Mitte? Und jetzt ist hier die neue Lebenssteuerung aufgetreten. Alles wird durch unseren Geist gesteuert. Ständig hat unser Geist Kontakt zu Jesus. Also wir in Jesus, Jesus in uns. Das ist das eigentliche Leben. Die Seele ist völlig perplex. So etwa, ja, habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Bisher habe ich doch alles bestimmt und der Körper. Und die Antwort heißt, liebe Seele, du bist vom ersten Platz zurückgetreten. Du nimmst die zweite Stelle ein. Du bist nicht schlecht. Du bist in Ordnung. Aber du brauchst Input von Jesus und vom Geist. Du brauchst Heiligung. Du brauchst ein neues Leben. Stimmst du zu, liebe Seele? Normalerweise sagt die Seele im Prinzip ja. Aber es mag sein, bei manchen findet ein langer Kampf statt. Wer hat das Sagen? Unser Geist, die Inspiration von Jesus oder eben unsere alte Seele. Paulus sagt das. Das, was ich eigentlich von innen her weiß, tue ich nicht. Ich tue wieder das verkehrt ist. Tut mir leid. Bis er dann sagen kann, nicht mehr ich lebe, also nicht mehr die Herrschaft der Seele lebt, sondern Jesus lebt in mir. Das ist das neue Leben. Kommst du bitte noch dazu? Mhm. Dann kommt weitere Verstärkung hinzu. Das wäre der Heilige Geist. Er spricht ständig in unseren Geist rein. Ständig. Was sagt er? Oder was ist die Hauptaufgabe vom Heiligen Geist? Ja, Jesus. Es geht immer um ihn. Er sagt ständig, bezieh doch Jesus ein. Du hast die größte Kraft des Universums, steht dir zur Verfügung, aber nutze sie doch. Sei doch nicht mehr so dumm und lebe den alten Stil. Kommst du auch noch? Ja, das ist der Vater. Jesus wiederum wird ständig sagen, komm heim zum Vater. Das vollkommene, schöne, zur Ruhe gekommene Leben gibt es nur beim Vater. Das Endziel ist nicht einmal Jesus, sondern unser Heimkommen zum Vater, wo alles, wie in unser ganzes Leben, in eine neue Dimension von Geborgenheit, von Festigkeit, von Ruhe kommt. Weil ohne den Vater bleibt es immer noch mal wankend. Selbst Jesus hat gesagt, ich brauche ständig die Beziehung zum Vater. Der hat sich jeden Tag irgendwie gesucht. Und er hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Und wenn ihr in der Liebe lebt, also in meinen Ordnungen lebt, die Ordnungen heißen Liebe, 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 das sind die Ordnungen Gottes. Wenn ihr in meinen Ordnungen lebt, dann werden der Vater und ich mit Hilfe des Heiligen Geistes Wohnung bei euch nehmen. Wo wohnen sie? Im Geist. Alles, unser ganzes Leben findet in unserem Geist statt. Gut, könnt ihr euch hinsetzen. Vielleicht lese ich ein paar Verse dazu vor. Ach, seid so gut, bleibt mal noch, kommt bitte noch mal zurück. Kommt bitte noch mal. Ich möchte, indem ich ein paar Verse vorlese, noch mal demonstrieren. Ich nehme in dem Fall mal Römer 8. Wenn ich euch aufrufe, ihr werdet hier immer genannt in diesen Versen, dann hebt ihr den Arm. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Ab Vers 5. Die aber geistlich gesinnt sind, ja, alles, Vater auch. Ja, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Also dieses Leben, was wir vorher demonstriert hatten, wo nur dieser unerweckte Geist da war und Körper und Seele, ist umsonst gelebt. Eine riesige Tragik. 97-98% aller Deutschen leben bisher umsonst. Und endgültig, für sie ist tot. Also Hölle, muss man einfach mal so sagen. Falsch gelebt. Ja. Ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Es geht darum, dass du zu dir sagst, ich werde ganz neu leben lernen. Ich werde aus dem Geist heraus leben. Ich werde aus Jesus heraus leben. Ich werde auf die feine Anweisung des Heiligen Geistes hören. Brian hat heute früh ein paar Mal gesagt, lasst Sünde hinter euch. Die Hauptsünde heißt eigentlich, ich lebe nach Gutdünken. Ich lebe nach meiner Meinung. Oder gar Anpassung an andere Leute. Und wir werden befreit, erlöst von dieser Sünde. Und wir leben nicht mehr nach uns, nach unserer Meinung, Gutdünken, Prioritäten und so, sondern wir leben aus dem, was Jesus sagt, was der Heilige Geist sagt, was der Vater sagt. Also ein völlig anderes Leben. Leben in einer höheren Dimension. Mhm. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ist alles klar gesagt. Wer nicht aus dem Geist lebt, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Ja, Heilige Geist wohnt in uns. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, also wieder das Jesus in uns, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also wahres Leben findet da statt. Und Bekehrung heißt eigentlich, ich trete nochmals völlig neu in ein geistliches Leben ein. Das ist wahre Bekehrung. Einfach nur zu sagen, Jesus, ich übergebe dir mein Leben, das ist richtig. Und es könnte sein, dass das für den Himmel reicht. Aber im Himmel werden wir dann sagen, sorry, ich habe ja völlig verkehrt gelebt. Hätte ich doch auf der Erde anders gelebt. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Viele von euch mögen das Buch gelesen haben von Rick Joyner, Der letzte Aufbruch. Fast alle, die da im Himmel waren, und er hat da bekannte Persönlichkeiten und Reformatoren und solche Leute getroffen, und so gut wie alle haben gesagt, hätte ich doch anders gelebt. Und was war ihr Hauptbedauern, ihre Hauptsünde? Sie haben gesagt, ich habe nach meinen Meinungen und meinem Empfinden gelebt. Es ging um mich, auch um meine Ehre, um mein Recht haben. Einer der Reformatoren war weit, weit ab vom Thron Gottes, hat er ihn getroffen, 1500 Kilometer entfernt. Also im Himmel gibt's andere Dimensionen. Und dann fragt er ihn, warum bist du hier hinten? Warum bist du nicht da ganz vorne am Thron Gottes? Da saßen ein paar betende Mütterchen, die ihr Leben durchgebetet haben. Die waren da vorne am Thron. Und dann hat der Reformator gesagt, es ging mir immer um mich und meine Meinung und meine Lehre und mein Recht haben. Und ich habe gekämpft. Er nennt den Namen nicht, aber wir können uns das schon so denken. Und ich bin froh, dass ich hier im Himmel bin. Ich bin froh, dass ich noch hier reingekommen bin. Aber wenn ich doch nochmal das alles ändern könnte. Und die alles ändern können, das sind wir. Wir können ein anderes, tieferes, geistliches Leben leben. Und wir, ich glaube, wir leben in einer gewaltigen Zeit, wo Gott sehr starke Berufungen oder Bestimmungen auf einzelne Leute legt. Ein riesiger Segen zu sein. Einen geistlichen Einfluss zu nehmen auf die ganze Stadt. Nicht durch große Worte, sondern durch unser Sein, durch Jesus in uns. Und ich glaube auch, dass Gott in der nächsten Zeit, könnt mir denken, dass das schnell geht, unser Gemeindeverständnis, unser Gemeindeverhalten noch einmal sehr stark verändern wird. Und zwar, da geht es nicht mehr um Formen und was man alles macht und die vielen Aktivitäten des Riesenprogramms, sondern es geht primär um Jesus in uns. Dass wir Jesus ausleben, ausstrahlen und natürlich auch in seiner Autorität auftreten. Jetzt könnt ihr euch zum zweiten Mal hinsetzen. Rein. Ich würde das gerne nochmal aufmalen. Ich male das Ganze nochmal auf, weil man muss das total verstanden haben und auch bejahen. Sorry, ich muss erst noch was sagen. Und zwar so etwa deutsche Christen, Christen in Deutschland, wacht auf, steht auf aus irgendeinem eigenartigen, bedrückenden Schlaf, aus Lässigkeit, aus Erwartungslosigkeit und nehmt euren Stand ein, weil Deutschland hat eine riesige Berufung. Deutschland wird die geistliche Nation für Europa sein. Und wenn ich das so sage, klingt ja riesig. Dann möchte ich dich bitten, dass du sagst, es beginnt bei mir. Ja, es beginnt in eurem Alltag, es beginnt in eurem Denken, in euren Entscheidungen, in eurer Zeiteinteilung, kurz zusammengefasst, in eurem Leben aus Jesus oder aus dem Geist. Und jetzt male ich das nochmal auf. Unser Geist, das ist die Seele, das ist der Körper. Und Jesus wohnt in unserem Geist. Fange ich mal so an, sieht noch klein aus. Er wohnt in unserem Geist und ich nehme eins der Eigenschaften von Jesus, die Liebe Jesu. Strahlt dahin. Die Liebe Jesu erfüllt immer mehr meine Seele, meine Entscheidungen, mein Denken, mein Wollen. Es erreicht dann den Körper. Ich drücke Liebe aus. Liebe wird zu meinem Lebensstil. Es hat hier begonnen. Und ich werde durch Jesus in mir und in dem Fall jetzt seine Liebe völlig verändert. Wie geht das? Indem ich es bejahe, indem ich es will, indem ich es auslebe, indem ich an diesen Liebesimpuls von Jesus in mir glaube und ihm Raum gebe. Nehmen wir einen anderen, nehmen wir mal Heilung, weil so viele Christen sind krank. Jesus ist für unsere Krankheit gestorben, das wissen wir theoretisch. Er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen getragen. Nehmen wir Heilung, machen wir mit Grün. Die Heilung von Jesus wohnt schon in uns. Jesus in uns ist die Heilung. Und jetzt geht das in unser Denken, in unser Wollen, das heißt auch in unser Beten, in unser Sprechen, geht das hinein und Heilung strömt, strömt, strömt. Ja, und sein Wort wird immer mehr wahr und so erfasst die Heilungskraft Jesu unseren Körper und durchzieht unser Denken. Und Heilung ist etwas Wunderbares. Das ist nicht nur körperliche Heilung. Ist gut. Das ist Heilung unserer Gedanken, Heilung unserer Gefühle, besonders Heilung unserer Beziehungen, Heilung unserer Ehen, Heilung unserer Kinder. Und Heilung heißt genau genommen Wesen Gottes. Der ursprüngliche Schöpfungsplan Gottes kehrt zurück in meinen Körper, meine Familie und es geht alles von Jesus aus. Wir haben gerade das Beispiel Liebe genommen, zum Beispiel 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Erinnert euch? Die Liebe Gottes hat in unserem Geist begonnen. Da ist was eingepflanzt. Sie wohnt in uns und strahlt dann durch unsere Seele bis in unseren Körper und in unseren Alltag hinein. Und wer wird das mit dem Wort Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Erinnert euch, wie das bei Mose war? Der war auf dem Berg und hat die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes gesehen, das stark erlebt. Und dann kam er wieder runter und hatte das schwierige Volk um sich herum. Und er sagte dann zu Gott, 2. Mose 33, mir reicht's, mir stinkt's. Ich kann das Volk nicht mehr weiterführen. Es ist mir zu schwer. Ich gebe auf. Und Gott sagt, naja gut, also ich schicke einen Engel. Der wird sie dann in das verheißene Land führen. Und wird auch die Feinde vertreiben. War eine gute Zusage. Und Mose sagt, es reicht nicht. Wenn du Gott nicht selber mitgehst und deine Herrlichkeit in unserer Mitte ist und deine Gegenwart, schaffen wir das nicht. Und genau so geht es. Wir erreichen nicht das Ziel unseres Lebens, wenn nicht die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes in uns wohnt. Und sie will in euch wohnen. Die Frage ist, willst du das? Strebst du danach? Sagst du so wie Mose, ein Engel ist recht und gut. Manche von euch haben Engelserfahrungen und Begegnungen. Aber das reicht nicht. Und zwar Herrlichkeit Gottes bleibend. Wir haben oft auch eine schöne Anbetung. Die Gegenwart Gottes ist da. Wir fühlen uns wohl. Manche kriegen noch eine Gänsehaut oder irgendeine gute Erfahrung oder eine Heilung. Und dann hört die Anbetung auf und dann kommt ein anderes Programm und dann geht die Herrlichkeit wieder. Und das geht nicht. Wir brauchen seine Gegenwart, seine Herrlichkeit bleibend in uns und um uns herum. Ich glaube, wir zielen ja immer auf Deutschland ab. Es geht nicht um die einzelne Person, da fängt das zwar an, auch nicht um die einzelne Gemeinde, da ist das auch gut, aber es geht Gott um unser Land. Und ich glaube, dass Deutschland vor einem Durchbruch steht, wo die Herrlichkeit Gottes über unserem Land ist. Und wo man das sieht, erlebt, spürt und das hat ganz starke Auswirkungen. Und es kommt durch wen? Ja, sag durch mich. Ja. Also es kommt durch Jesus in dir. Das ist alles nicht menschlich machbar. Es ist nicht ein menschliches Programm, sondern es ist das göttliche Programm. Und es beginnen in einzelnen Gemeinden, die sagen, wir wollen das göttliche Programm. Wir haben lang genug menschliches Gemeindeprogramm verfolgt. Es ist jetzt genug. Ich will das damit nicht schlecht machen oder kritisch betrachten, das meine ich gar nicht. Aber wir stehen an der Schwelle, wo wir in eine völlig neue Dimension der Gotteserfahrung und der Gottesgegenwart hineinkommen. Und es heißt immer ständig, indem ihr hört das jetzt von mir, sagt ständig zu euch selber, ja Herr, bei mir, durch mich, in meinem Umfeld. Ja Herr, ich will dafür ausersehen sein. Ich bejahe das. Ich will den Preis bezahlen. Was wäre, gucken wir nochmal zurück, was wäre der Preis? Der Preis ist nicht irgendwelche Leistung, sondern nur Sterben. Also ich stimme dem Sterben meines alten Wesens zu, meiner alten Art, meiner eben selbstsüchtigen seelischen Art, damit Raum wird, dass die Art Gottes, das Wesen Gottes in mir allen Raum nimmt. Paulus sagt an mehreren Stellen, könnt euch, wenn ihr wollt, aufschreiben, Kolosser 1, Vers 28, Kolosser 4, Vers 12, da spricht er über die Vollkommenheit. Wir sind berufen, vollkommen zu sein. Guck dich mal an, bist du vollkommen? Ich würde sagen, auf den ersten Blick nicht. Dann fällt uns alles Mögliche ein, was nicht so gut ist. Aber Gott sagt, ich möchte, dass die Vollkommenheit Jesu in dir wohnt und sich in dir ausbreitet und ich werde die Vollkommenheit meines Sohnes in dir sehen. Und ich sehe dich damit vollkommen gemacht. Makellos.
Also ihr seid nicht mehr, ich drück's mal ganz blöde, negativ aus. Manche sagen, ich bin halt immer ein Pechvogel. Oder ich bin ein Problemfall. Oder ich bin ein Zufall. Also lauter so dummes Geschwätz. Gott sagt, du bist berufen, ein Mann Gottes zu sein, in dem die Gegenwart Gottes wohnt und der Gott widerspiegelt. Du bist berufen, ein Heiliger zu sein, wo die Heiligkeit Gottes wohnt und drin bleibt, Tag für Tag. Habt ihr mal gehört, Satanisten oder auch Esoteriker, die haben manchmal einen sehr scharfen geistlichen Blick. Und wenn sie durch die Straßen gehen, sagen sie, in manchen Personen sehen wir den Hellen. Und die müssen wir meiden. Also sie sehen in einzelnen Personen Jesus. Das ist der Helle in ihrem Vokabular. Und sie machen einen Bogen um die rum. Manche sagen sogar, wenn du in ihre Nähe kommst, verbrennt etwas in dir. Da wird etwas in dir zerstört. Oder manche sagen, da fällst du um, da kannst du nicht mehr stehen. Also die haben ein Empfinden für die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in uns. Wir nehmen das noch nicht so ernst. Und wir sind dabei, wie in eine neue Dimension von geistlichem Leben hineinzutreten. Wir haben einen perfekten, erneuerten Geist, erfüllt von Jesus. Und wir leben aus diesem erneuerten Geist heraus. Jetzt nochmal, wie wird unser Geist sich entwickeln? Mit unserer Bekehrung ist unser Geist ja noch ein Babygeist. Er ist noch klein und das Ziel ist, dass der Geist sehr groß und stark und lebensbestimmend wird. Wie wächst unser von Gott inspirierter Geist? Das wisst ihr alles, ich wiederhole nur. Es beginnt mit deinem Denken und Sprechen. Also Paulus sagt, wir brauchen einen erneuerten Sinn, ein erneuertes Denken. Denkst du in göttlichen Dimensionen oder denkst du in weltlichen Dimensionen, menschlichen? Sprichst du über deinem Leben ständig Göttliches aus oder sprichst du Menschliches, Zweifelndes, Ungläubiges aus? Also was sähst du Tag aus, Tag ein in dich hinein und aus dir heraus? Ist sehr ernst. Gott sagt, ihr irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Was ist der Irrtum? Was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Es wäre der Irrtum. Was ich gestern oder was ich vor 20 Jahren gesagt habe, wird sich garantiert erfüllen. Zum Guten oder zum Schlechten. Es ist ein göttliches Gesetz. Also dieses geistliche Leben beginnt mit unserem Denken, unserem Sprechen, auch unseren Augen. Was schauen wir an? Es ist gefährlich, einfach so ins Internet reinzugehen und sich Dinge anzuschauen, die da an Unreinheit geboten werden. Ich habe schon gesagt, etwa 8 Millionen unreine Inputs im Internet oder noch mehr. Und wird immer mehr. Man kann sich ein Reinigungsprogramm beschaffen, kostet, glaube ich, so etwa $20, und der nimmt diese 8 Millionen unreinen Spots raus. Dann hast du sehr viele Leerstellen in deinem Internet drin. Aber das klingt alles komisch. Ich will nur sagen, das Ganze hat mit Heiligkeit zu tun und mit Furcht Gottes. Wir leben in einer sehr gefallenen Welt. Um uns herum ist viel Sünde und gefallenes Leben. Und wir werden immer klarer, immer heller, immer eindeutiger, immer mehr aus Jesus heraus. Auch immer vollmächtiger. Ich muss das sagen, denn nachmittags reden wir über geistliche Vater- und Mutterschaft. Gott gibt die Autorität über Städte in die Hände von einzelnen Christen. Euch. Also in die Hände, in den Mund, in die Hände, in die Gedanken, in die Proklamationen von einzelnen geistlichen Vätern und Müttern, auch Söhnen und Töchtern. Ich glaube fest daran, und wir haben das auch schon so, es gibt schon Beispiele, dass eine Gruppe von Christen Städte regieren. Das, was sie sagen, was sie beten, also sie beten das Schlechte weg und das Gute herbei. Und der Bürgermeister denkt, er regiert. Und rein äußerlich tut er das. Und er bestimmt über Gelder und Baumaßnahmen und so weiter. Aber was in der geistlichen Welt passiert und das Schicksal der Stadt und Entscheidungen, die ins geistliche Leben hineinwirken, treffen die Christen. Also sie, die Christen werden über Sexshops und anderen unreinen Läden den Bankrott erklären und die gehen bankrott. Mhm. Ja, oder sie werden gegen Korruption beten und plötzlich wird alles aufgedeckt. Die Christen in Uganda, wir waren öfters dort, haben gebetet, dass das ganze Thema Hexerei aufgedeckt wird, weil das Land voll ist von Hexerei und Zauberei und dass Gott wieder seinen Platz bekommt und geehrt wird. Und wenige Tage drauf wurde ein Foto gemacht, als so eine Hexengruppe gerade einem Kind den Kopf abschnitt, um das Kind also in so einem satanischen Ritual zu opfern. Und dieses Foto erschien in allen Zeitungen. Und es war ein Aufruhr im Land gegen Hexerei und Satanismus. Ein gewaltiger Schlag, weil ein paar Christen gebetet haben, Herr, deck das alles auf. Und solche Dinge haben ja schon begonnen, auch in unserem Land. Wird immer mehr Korruption, Ungerechtigkeit und sowas aufgedeckt. Aber es wird noch zunehmen. Also nochmal, wie wächst unser Geist? Der erste Punkt war unser Denken, unser Sprechen. Genau genommen zusammengefasst, leben wir im Glauben oder leben wir auf der menschlichen Seite? Also leben wir auf der göttlichen Seite oder auf der menschlichen Seite? Dann kommt dazu, dass wir ständig den Heiligen Geist bitten, uns dabei zu helfen. Wir schaffen es nicht alleine. Der uns erinnert, der uns hilft, der uns berät, der Liebesinput gibt, der uns Vollmacht gibt. Also immer Heiliger Geist, komm in uns und komm noch mehr in unser Land. Dann durch Wort Gottes, Proklamationen. Proklamiert über eurem Leben, über euren Situationen Wort Gottes. Wort Gottes hat diese gewaltige Kraft und kommt nicht leer zurück. Viel in Sprachen beten. Viel Anbetung. Also ihr seid ja schon so dabei. Und immer diese Gewissheit, die ganze göttliche Kraft wohnt in mir. Jesus und seine Fülle wohnt in mir. Ich tue hier nicht so spinniges oder dummes Zeug oder nutzloses Zeug, sondern ich habe den König der Könige in mir. Und er in mir und ich mit ihm regiere im Leben. Es regieren nicht die Umstände, sondern Jesus regiert in mir. Römer 5, Vers 17. Als die Gerechten sollen wir im Leben mit Jesus herrschen. Herrschst du schon? Oder lebst du noch? Also leben so getrieben von den Umständen. Breit, komm mal bitte vor. Also wir zwei machen uns mal so eins. Wir sind, Breit ist ein starker Mann Gottes. Ich gebe mir auch Mühe. Und wenn wir zusammen beten, also vielleicht für ein wirtschaftliches Problem, nehmen wir an, eine Firma geht immer mehr ins Minus und rückwärts und die Firma liegt uns am Herzen. Vielleicht haben wir irgendeine Beziehung zu dieser Firma. Also es ist gut, wenn man da einen Kontakt hat. Dann werden wir mal regierend beten.
Amen.
Nicht? Dann werden wir so beginnen. Du kannst mich ergänzen, Brian. Ich fange mal an. Im Namen Jesu entmachten wir diesen Geist der Zerstörung und der Uneinheit, der auf der Firma liegt. Wir entmachten alles, was an falschen Forderungen aufgestellt wird, was die Firma nicht verkraften kann. Auch falsche Forderungen von Gewerkschaften, die hier preisdrückend wirken. Wir entmachten das und wir rufen ganz neu den Segen und die göttliche Ordnung zurück in die Firma.
Und wir sagen zu dieser Firma, dass die Strukturen anhand des Wortes Gottes ihre Grundlage ist, ihr Ziel ist, und anhand des Wortes Gottes wird diese Firma alle Mitarbeiter, alle Angestellten, alle Verantwortlichen der Firma, Lieferanten und Kunden mit dem Wort Gottes konfrontiert. Wir sind nicht bereit, dass irgendein Kompromiss gemacht wird, sondern alles wird entschieden anhand des Wortes Gottes.
Und wir eröffnen einen neuen Segenstrom für die Firma. Neue Geschäftsverbindungen, neue Aufträge rufen wir herbei, neue Entwicklungen, dass rundum der Segen freigesetzt wird. Auch günstige Finanzierungen, sodass sie neue Produkte auf den Markt bringen können und dass die Firma rundum gesegnet ist. Also so etwa, wenn wir hier eine Stunde für eine Firma beten, das hat absolut Auswirkungen.
Amen.
Und wiederum, das Gleiche beginnt bei euch, also bei eurer Familie. Nicht? Wenn eure Kinder rebellisch sind und ihre eigenen Wege gehen wollen, dann könnt ihr sagen, no way, wir erlauben das nicht. Es wird regiert.
Ja. Ich habe vorhin gesagt, wir sind jetzt eine Woche zurück aus Sri Lanka und an besagten Gottesdienst eigentlich der Höhepunkt, wo die Herrlichkeit heißt in dem Sinne, die allmächtige Lichtglanz seines Wesens. Das ist also die absolute Lichtglanz seines Wesens kam auf diesem Gottesdienst und Gott gab mir ein prophetisches Wort, ein Wort der Erkenntnis, dass Unternehmer zusammenkommen werden in Sri Lanka. Und wir hatten zwei Tage zuvor einen gläubigen Unternehmer, der stets ausgebeutet wurde, weil er so großzügig war, kennengelernt. Und ich habe über seinem Leben prophezeit und das gebunden. Und zwei Tage später oder drei Tage später waren wir in diesem Gottesdienst. Und der Herr war so gegenwärtig, dass das Prophetische sehr leicht war, war die Almut dabei. Die Birgit war auch dabei, aber sie war in einem anderen Gottesdienst. Und der Geist des Herrn kam und gab mir ein Wort der Erkenntnis, dass aus dieser Gemeinde, eine ziemlich große Gemeinde Colombo, werden Unternehmer zusammenkommen, ein Netzwerk binden. Und der Pastor kommt zu mir nach dem Gottesdienst und sagt, wer hat dir das gesagt? Sagt der Heilige Geist. Und direkt in diesem Gottesdienst waren schon Connections da. Da kamen die Unternehmer, besonders eine Frau, die sehr reich ist und sehr viel investiert hat im Reich Gottes. Aber sie ist sehr eigensinnig, arbeitet alleine. Und ich durfte über ihr Leben sprechen, bestimmte Dinge einbringen. Und schon, der Pastor hat mir schon ein E-Mail geschickt in dieser Woche, schon entsteht ein Netzwerk von gläubigen Unternehmern in Sri Lanka. Und die Wirtschaft wird blühen in diesem Land. Und es wird kommen. Gott hat die Unternehmer im Visier, aber sie müssen gerecht leben.
Also dieses Leben in Jesus oder aus uns ist sehr wirklichkeitsnah, sehr praktisch. Das ist nicht religiös und so eine fromme Show oder irgend sowas, sondern das wirkt sich total aus. Wir haben die Vollmacht, alles Schlechte, alles, was der Teufel tun will, um zu zerstören, wegzubeten und alles Gute herbeizubeten. Den ganzen, die Fülle des Segens. Aber es geht natürlich nur, wenn ihr wisst, dass Jesus in euch wohnt, sie in dieser Glaubensgewissheit lebt, und wenn ihr sagt, ich stehe auf und nehme meine Autorität an. Ich werde Jesus darstellen im Leben. Ich werde ihn widerspiegeln. Ich werde in seinem Namen herrschen. Ich habe Vollmacht über alle Schlangen und Dämonen und über jeden bösen Plan des Feindes. Also ihr lebt mit diesen Zusagen des Wortes und setzt sie um in eurem Alltag. Ich komme noch zu ein paar Bibelworten dazu. Epheser 3, Vers 17, das sind Worte, die ihr vermutlich auswendig könnt, dass Jesus Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Bei Herz, das Herz und Geist wird sehr oft als das Gleiche bezeichnet. Und wir sind in der Liebe Jesu, eingewurzelt und gegründet. Du kannst zu dir sagen, Jesus wohnt in meinem Herzen und ich bin in seiner Liebe eingewurzelt und gegründet. Und seine Liebe fließt durch mich und breitet sich immer mehr aus. So kannst du mit allen Heiligen begreifen, also so kriegst du diese weite Dimension und Sicht des Reiches Gottes, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wir können auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit du erfüllt wirst mit der ganzen Gottesfülle. Also Paulus schwärmt da auch. Er kommt in diese Begeisterung, wer wir eigentlich in Jesus sind und was so unsere Berufung ist. In dir ist die Heilungskraft Gottes. Der Heiler wohnt in dir, die Heilungskraft Gottes ist in dir. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit hinein. Wenn ihr das wirklich glaubt und ergreift, werdet ihr sehr starke Heilungen erleben. Wir hatten am Samstag einen Heilungsgottesdienst in Freiburg. Wir haben so über das Thema der Heiler in dir gesprochen. Und danach, und das war so viel Glauben und Herrlichkeit Gottes im Raum, danach konnte man ganz leicht um Heilungen beten. Und müssen wir jetzt sehen, die Zeugnisse, ich glaube, dass sehr viele starke Heilungen kamen. Ein junger Mann von 13 Jahren, ein Junge, hat plötzlich prophetisch über den Kranken gesagt, der wusste gar nicht, um was es geht, hat dem Krebs befohlen, dem Tod befohlen und dass die Herrlichkeit Gottes wieder reinkommt und das ganze negative Zeug rausgeht. Also die Kinder werden kommen und aufstehen. Mhm. Jesus hat mit dir einen Bund geschlossen durch deine Wiedergeburt und indem du Abendmahl nimmst. Du bist ein Bundespartner von Jesus und das heißt, dass Jesus sagt, ich bin total für dich. Deine Probleme, deine Feinde, deine Nöte, deine Krankheiten sind meine Nöte, meine Probleme. Ich kümmere mich um alles. Ich nehme all deine Probleme auf mich. Du musst dich überhaupt nicht mehr sorgen. Es läuft vielleicht nicht alles so, wie du denkst, aber es läuft nach meinem Plan, sagt Jesus. Und dann sagt er, und gib mir all das, was in dir nicht gut ist. Gib mir deine Rebellion. Gib mir deine Unzufriedenheit. Gib mir dein negatives Reden und Denken. Gib mir doch das bitte alles. Lass doch das bitte los. Diese Schwachstellen in deinem Leben, deine Lieblosigkeit und empfange meine Liebe. Empfange mein Wesen. Sei so gut, mach ernst in deinem Leben. Spiel nicht mehr mit Dingen, die dich eigentlich runterziehen und zerstören. Gib mir mal neu deine Unreinheit. Bei uns war letzte Woche ein junger Mann, ein Manager, ein wichtiger Mann in einem Unternehmen und er war voller Unreinheit. So viel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er sagt, ich mache ganze Sache und über Stunden unter allem möglichen Brechen und so weiter kam das ganze Zeug raus. Und dann heißt es in Kolosser 3, tötet die Unreinheit. Also nehmt das Schwert und tötet in euch die Unreinheit. Er hat buchstäblich gesagt, ich töte diese unreinen Gedanken und die Begierden und was da alles so in ihm drin war. Und danach war er rein äußerlich eine völlig veränderte Person. Und dann kam er nach Hause. Seine Frau hat gesagt, ich habe einen völlig neuen Mann. Ein anderer Unternehmer, der eng mit ihm zusammenarbeitet, hat gesagt, was habt ihr mit dem gemacht? Der ist ja wie ein Heiliger nach Hause gekommen. Und um das geht es. es ist nicht theoretisch, es ist alles sehr praktisch. Und es ist sehr ernst und sehr schön, das Ganze. Zieh den alten Menschen aus, das steht da alles in Kolosser 3, und zieh den neuen Menschen an. Ihr habt nicht, Römer 8, Vers 15, einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, so in Bedrückung lebt und so schwer lebt, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, wir kommen heim zum Vater. 1. Korinther 2, 11 bis 16, eine entscheidende Stelle, ich lese sie jetzt nicht. Da heißt es insgesamt, ihr habt einen erneuerten Geist von Gott bekommen und ihr könnt alles aus geistlicher Sicht beurteilen. Die Welt kann das nicht, aber ihr könnt das. Ihr kriegt wie neu geöffnete Augen. Oder 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Dein Geist und der Geist Gottes verschmelzen zu einer Einheit. Und du willst immer mehr das, was Gott auch will. Oder Galater 5, 16 und 17, es geht durch alle Briefe von Paulus, lebt doch im Geist, sagt er, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Ich möchte mal etwas beten. Ihr, am besten bleibt ihr schön entspannt sitzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen. Ich möchte um Erweckung eures Geistes beten. Und ich möchte um einen Hunger, eine Sehnsucht beten, dass ihr in dieses geistliche Leben hineinkommen wollt. Also der Teufel hat auf Deutschland sowas wie eine Müdigkeit, Lahmheit, Desinteresse, Resignation in geistlichen Dingen gelegt. In anderen Dingen, in Fußball oder Karneval oder so, da sind wir nicht lahm. Und ich bin im Krieg aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie leidenschaftlich die Deutschen für den Endsieg sich eingesetzt haben. Für das Falsche natürlich. Für Volk und Vaterland. Die haben alles gegeben. So leidenschaftlich. Da gab es niemand, der nicht so wie alles für den Führer geben wollte. Bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen. Und die alten Mütterchen haben Strümpfe gestrickt für die Soldaten an der Front. Und jeder hat sein Leben hingeben wollen für den Führer. Die sind gerannt, um ihr Leben dem Führer opfern zu dürfen. Also das ist diese Leidenschaft, die eigentlich in uns drin ist, die der Teufel pervertiert hatte und die wieder hochkommt. Gott wird sich das nicht bieten lassen, dass nur ein Negativbeispiel bei den Deutschen stehen bleibt, sondern er wird eine positive Wende herbeiführen. Mhm. Jesus, ich bete und trete dafür ein, dass euer Geist erwacht. Ich rufe eurem Geist. Ihr seid ja alle bekehrt, ihr seid wiedergeboren, ihr habt einen erneuerten Geist. Ich rufe eurem Geist. Erwache und fange an zu wachsen. Ich rufe in euch eine Sehnsucht nach mehr Leben im Geist, nach mehr von Jesus, nach mehr Wort Gottes. Eine Sehnsucht, geistlich und heilig leben zu wollen. Ich rufe es in Existenz, dass euer Geist wächst und zunimmt, dass euer Geist stark wird im Heiligen Geist, dass eure geistlichen Augen geöffnet werden. Dass ihr wisst, wozu ihr eigentlich berufen seid. Und dass ihr die Größe eurer Berufung, auch die Größe eurer Vollmacht erkennt. Ich segne euch, dass ihr geistliche Männer und Frauen, Mütter, Väter, Söhne und Töchter seid, die ihre Berufung erkennen, für den Herrn aller Herren verfügbar zu sein. Also der König aller Könige ruft uns für diese endzeitliche Schlacht und wirbt um uns. Und so wie sie damals gerannt sind, um sich Hitler zu weihen und in den Krieg rennen zu dürfen, für Volk und Vaterland, so ruft der König aller Könige. Es geht um das gewaltige Reich Gottes. Es geht um ein weltweites Aufstehen der geistlichen Väter und Mütter. Und ich segne euch, dass das Leben im Geist, das Leben aus Jesus, für euch das Normale wird. Dass ihr Tag aus, Tag ein danach trachtet, wie kann ich mehr und tiefer im Geist leben? Wie kann ich mehr eindringen in die Geheimnisse Gottes? Wie kann ich noch mehr in meine eigentliche Berufung hineinkommen? Wir wollen mit Paulus sagen, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wandelt im Geist. Nehmt zu im Geist. Tretet hinein in eine neue Dimension christlichen Lebens. Ich danke dir, Herr, dass da etwas ganz Gewaltiges hervorkommt. Euer Geist soll hochgehoben werden auf eine höhere Ebene. Auf die Ebene des Übernatürlichen. Auf die Ebene, wo die Engel sind und wo die Kraft Gottes ist. Auf die Ebene der Herrlichkeit. Auf die Ebene der Liebe. Auf die Ebene der göttlichen Wahrheit. Auf die Ebene der göttlichen Lösungen in einer Welt, die voller unlösbarer Probleme ist. Und ich segne euch, dass ihr Abschied nehmen könnt von der Ebene des Verstandes, von der Ebene der Seele, von der Ebene der Welt. Dass ihr richtig hinter euch lasst, die Ebene von Humanismus, die Ebene von Tradition. Dass ihr nicht mehr gebunden seid an Menschenmeinungen und was Menschen, Leute um euch herum sagen. Dass ihr frei werdet von der Ebene der Probleme. Befreit für die Ebene der göttlichen Lösungen. Dass ihr in ein völlig neues Leben eintretet. Dieses Leben heißt Leben aus Jesus, Leben aus dem Geist. Jesus, in dir ist das wahre Leben. Du lebst aus einer Liebesbeziehung zu ihm. Das Wesen Gottes und seine Gerechtigkeit wohnen in dir. Durch Jesus in dir kommt ein Stück Himmel auf die Erde und geht ein Stück von deiner himmlischen Berufung in Erfüllung. Du hast Zugang zum Thron der Gnade. Du hast Anteil an der göttlichen Fülle. Du kannst durch Gutes das Böse überwinden. Jesus steht überall im Mittelpunkt. Immer dreht es sich alles um ihn. Und für das, was er für dich schon erkauft und erworben hat, was dir schon zusteht. Jesus in dir ist das göttliche Leben und die göttliche Vollmacht. Mit Jesus in dir kommt alles zur Ruhe. In eine göttliche Ruhe gehst du ein und aus dieser Ruhe heraus wird gelebt. Die göttliche Sabbatruhe soll und wird in dich einziehen. Aus dieser Ruhe heraus kriegst du diese prophetischen Impulse, wie es Brian beschrieben hat von Sri Lanka. Aus dieser Ruhe heraus und aus dieser Beziehung heraus werden dir Dinge klar werden, die andere Menschen nicht verstehen. Und du wirst sie frei beten. Ich danke dir, Herr. Füllst jeden alten Mangel aus, diesen Liebesmangel und dieses Geltungsbedürfnis, was da so in uns drin sitzt. Die ganze Minderwertigkeit muss weichen. Durch Jesus in dir steht eine gewaltige Heilungskraft auf. Du sollst selber geheilt werden von Nöten und Gebrechen und durch dich andere. Durch Jesus in dir wirst du ganz neue Gebetserhörungen erfahren. Der Himmel wird sich öffnen für das, was du sagst. Durch Jesus in dir wirst du ein Lobpreiser und ein Anbeter sein. Und die Größe Gottes aussprechen und ausrufen und die Größe und Herrlichkeit Gottes wird sich in deinem Umfeld breit machen. Du musst dich nicht mehr sorgen. Jesus in dir trägt alles, alle deine Sorgen und deine Nöte. Er wandelt deine Schwäche um in Stärke. Ich danke dir, Jesus, auch in schwierigen Situationen hast du immer einen Ausweg. am Ende immer einen Siegesausweg, immer etwas, was uns weiterbringt und höher bringt und uns zum Besten dienen muss. Ich danke dir, Herr, dass du Jesus in uns befähigst zu einer Einheit im Leib Christi, Einheit der Christen. Und wenn Einheit und Liebe da sind, dann passieren die größten Dinge von selbst. Und das ist diese Hauptaufgabe der Väter und Mütter, in diese Einheit hineinzuführen. Herr, wir rufen, wir sind hier mutig genug und wir rufen für Deutschland eine Jesus-Bewegung in Existenz. Ja. Wir rufen etwas in Existenz. Es gab mal in den 70er Jahren diese Jesus People-Bewegung und damals gab es keine Väter und Mütter, die das geschützt und getragen haben und dann ging das wieder ein. Aber jetzt ist eine neue Zeit. Und wir rufen eine Jesus-Bewegung, ein Aufstehen der Christen im Land. Wir rufen das in Existenz. Und das gilt primär jetzt für deine Familie, dann für deine Gemeinde, für deine Stadt. Und zusammen, in Einheit, rufen wir es herbei für unser Land. Und wir werden in allem gegründet sein, aufgebaut auf Jesus. Ja. Und wir beenden das und sagen, Gott aber sei Dank, der uns allzeit Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
In unsere Vater- und Mutterberufung hineintreten, die wir heute Nachmittag näher erläutern, darüber reden und beten, kommt etwas in Gang, was unser Land verändern wird. Ich glaube an diese göttliche Veränderung von Deutschland. Und Deutschland kommt, Deutschland ist ein Vaterland. Als ich ein Junge war, also während des Krieges, da sprach man noch vom deutschen Vaterland. Und nach der Zeit von Hitler, manche in meinem Alter, die mögen das wissen, nach dem Krieg und nach diesem Niedergang hat niemand mehr das Wort gebraucht. Hat man nicht mehr gewagt, vom deutschen Vaterland zu sprechen. Aber Deutschland ist ein Vaterland, ein Land von geistlichen Vätern und Müttern und unser Land kommt wieder in diese Bestimmung hinein. Mhm. Ja, und wiederum, ja, und wiederum eben durch wen? Durch, kannst sagen, durch mich. Und du, jeder Einzelne, der sagt, Herr, du darfst mich dabei gebrauchen, den wird Gott gebrauchen und einsetzen bei diesem Rettungsplan unseres Landes. Und ich denke, wenn wir in den Himmel kommen, wird er sagen, gut gemacht. Mein Sohn, meine Tochter, du hast deinen Platz eingenommen. Du bist für das eingetreten, was auf meinem Herzen war. Ja. Und es geht immer um viel mehr als nur um dich, auch nicht um deine Gemeinde, so gut die sein mag. Aber es geht immer um viel mehr. Es geht um sein Reich und um die Pläne Gottes. Bleibt nicht beim kleinen Hängen und bei Engigkeit. Jesus hat immer über das Reich gesprochen. Und das Reich heißt die Gegenwart Gottes in unserem Land. Der Plan Gottes mit unserem Land. Die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Das ist Reich Gottes. Das ist ja in vielen, Jesus hat es mit vielen Aussagen charakterisiert. Und es geht um sein Reich. Wir dürfen Bürger seines Reiches sein. Wir dürfen Baumeister an seinem Reich sein. Ein gewaltiges Vorrecht. Über die Jahrhunderte ging es um kleine Königreiche. Im Irdischen, also im Weltlichen und im Geistlichen. Und jetzt ist diese Zeit geht zu Ende. Die Braut wird zubereitet und das Königreich Gottes wird gebaut. Und die Gemeinden, wenn sie gut sind, dürfen sie dazu beitragen. Aber die Gemeinde ist nicht das Ziel, das Endziel. Sondern es ist die Gegenwart Gottes und sein Reich ist das Endziel. Mhm. Gut. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Amen.